Ein spannendes Final Eight steht bevor. Alle 8 Teams haben den Anspruch, ins Halbfinale zu kommen. Wir geben euch unsere Einschätzungen, unsere Predictions. Viel Spaß!
Ja, es ist soweit und es ist endlich da, unsere Preview zum Final Eight. Dazu möchte ich euch alle jetzt beim Zuhören begrüßen. Vielleicht hört ihr es jetzt live, mehr oder weniger live am Dienstag oder Mittwoch schon auf dem Weg nach Hannover. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, in Vorfreude, wie man es nennen möchte, dass es jetzt endlich soweit ist. Und jetzt möchten wir eine ganze Folge uns ganz den 8 besten Teams der Saison widmen und schauen, wer sich am Ende auf dem Podest wiederfinden kann und mit einer Medaille von den Finals wieder nach Hause fährt. Wie geht's euch mit der Vorfreude?
Ich freue mich unfassbar drauf. Also ich bin ganz ehrlich, Final Eight dieses Jahr auch wieder, wie es einem angekündigt wurde, im Rahmen der Finals sind wir. Ich freue mich unfassbar, dass Spontan dieses Jahr bei den Finals mit überträgt. Das heißt, die Streams werden, auch wenn es auf Feld 1 letztes Jahr dann auch am Samstag, dieses Jahr dann am Donnerstag schon echt gut war, glaube ich, das wird nochmal ein kleiner Schritt nach oben, auch für dann irgendwie im Nachhinein nochmal zuschauen oder alle Leute, die nicht nach Hannover fahren werden, wird das auf jeden Fall richtig schön. Auch vor Ort, ich bin so, ja, einfach in der Orga, jetzt nicht mit drin in der Orga, ich habe die Orga nicht gemacht, aber ich krieg so alles ein bisschen mit und das klingt schon alles sehr professionell mit Akkreditierungen und im Start und diese ganzen Sachen. Und deswegen, bei mir ist die Vorfreude, muss ich sagen, echt richtig, richtig hoch. Und ich freue mich, wenn es auch jetzt dann letztendlich losgeht.
Absolut. Es wird, glaube ich, ein Mega-Event. Wir haben ja schon über die Professionalität des Streams geredet. Wir haben über die Teams geredet. Und um nochmal kurz auf die Teams zu gehen, ich glaube, genau wie es beim Final Four der Fall ist, dass wir die richtigen 4 Teams haben, die wirklich ja mit Abstand auch einfach besser waren als die anderen in der Damenliga, in der DFLF, haben wir auch im Final Eight die richtigen Teams. Wir hatten in unseren Folgen während der Saison darüber gesprochen, es gab ein paar Duelle, die Badener Greifs, die Nürnberg Renegades hatten zu gewissen Zeitpunkten in der Saison noch Chancen, aber am Ende haben diese 8 Teams es klar verdient und wir haben es auch schon mal angesprochen, alle 8 Teams haben, davon gehe ich aus, das Ziel Halbfinale. Also wir haben ein Final Eight, was noch so spannend ist wie noch nie. Und darauf freue ich mich am meisten. Wir haben einfach, jedes Duell zählt und ich sehe fast kein Spiel, wo ein Team absolut keine Chance hat. Und das ist auch einfach eine Neuerung, die wir bisher so auf den Final Eights noch nicht hatten.
Ja, absolut. Also ich wollte gerade nur Josh zustimmen. Das war die letzten Jahre immer so, dass du ja 1 bis 2 Teams hatte, die vielleicht nicht unverdient bei den Final Eights waren, aber die relativ klar von vornherein mit der Intention hingefahren sind, wir nehmen dieses Event mit, es ist cool da zu sein, vielleicht holen wir uns einen Sieg und verkaufen uns so teuer wie möglich. Aber du wusstest, na gut, okay, also die Spiele werden dann doch ganz deutlich. Du hast so den Warmachgegner oder den Entspannungsgegner so als Top-Team. Den gibt es dieses Jahr nicht. Also klar gibt es eine Favoritenrolle, auch in den Spielen. Aber wir haben in der Saison gesehen, dass alle von diesen Teams alle schlagen können, wenn es richtig fällt. Und das macht es natürlich umso spannender. Und würde dir absolut zustimmen, Josh, dass da die richtigen Teams stehen. Also wir hatten viel hin und her, aber es hat sich ja dann hinten raus doch sehr schnell rauskristallisiert, dass das die besten Teams sind, waren über die Saison. Und ich hoffe, sie können es dann beim Final Eight auch zeigen.
Ja, zeigt euch auch gerade, dass 2 Aufsteiger im Final Eight stehen, zeigt einfach nur, dass die Leistungsdichte oben besser wird, dass sich Teams, die traditionell vielleicht nicht ganz so an der Spitze stehen, dass die sich langsam versuchen ranrobben, viel abschauen bei den Teams, dass Wissenstransfer gibt durch Spielerwechsel, durch einfach nur zuschauen, dadurch, dass die Teams miteinander reden. Das macht schon sehr viel Spaß zuzuschauen. Was ist noch neu, bevor wir dann wirklich in die einzelnen Predictions, in die einzelnen Gruppen reinschauen? Wir haben es dieses Jahr so, dass die Halbfinals nicht am ersten Tag noch gespielt werden, so wie es letztes Jahr der Fall war. Letztes Jahr war es ja so, dass nur noch das Spiel um Platz 3, das Finale und das Damenfinale am zweiten Tag, am Sonntag gespielt wurden. Dieses Jahr ist es so, dass wir quasi am Donnerstag die komplette Gruppenphase haben und dann am Freitag die Halbfinals, Spiel um Platz 3 und das Finale. Entzerrt ein bisschen den Spielplan am Donnerstag und gibt eben auch die Möglichkeit, dass es nur auf zwei Feldern gespielt wird und nicht auf drei. Das heißt, man hat als Zuschauer noch mehr die Möglichkeit, alles zu sehen und verpasst nicht immer automatisch zwei Spiele, sondern immer nur eins. Was als Zuschauer finde ich auch ganz cool ist. Ich kann zum Beispiel so kein Spatzenspiel verpassen.
Ist jetzt nicht die Frage, ist das jetzt quasi bewusst entschieden, um alles sehen zu können und deswegen nur auf zwei Feldern oder hatten Sie nur zwei Felder am Donnerstag und mussten es demweise so anpassen? Ist aber in dem Fall auch völlig egal, weil ich dir zustimme, dass das natürlich so ja, die Dynamik und auch die Dramaturgie aufbaut, dass immer quasi die Gruppen zeitgleich spielen, nicht irgendwie verzerrt sind, die Damen ihren Spotlight bekommen mit dieser Spielphase in den Pausen der Männer, die Männer ihren Spotlight haben. Also das ist, finde ich, wirklich cool. Du kannst dich, wie du sagst, darauf vorbereiten und auch diese Trennung zwischen K.O.-Phase und Vorrunde finde ich einfach super. Du hast auch nochmal die Qualität der Halbfinals nach oben gehoben, weil man schon sagen muss, wenn du drei Vorrundenspiele auf höchstem Niveau gespielt hast, dann irgendwie 17, 18 Uhr dann noch ein Halbfinale rausdrücken musst, dann ist es manchmal nicht so, dass irgendwie das beste Team gewinnt, sondern das Team, was vielleicht noch am fittesten ist, was die größere Breite hat und hier vielleicht tatsächlich es ein bisschen in die Richtung geht. Ich weiß, wir haben in irgendeiner Folge drüber gesprochen, was die Österreicher haben, die haben das Finale explodiert an einem Wochenende. Das haben wir jetzt hier nicht. Ist auch in so einem Rahmen eines Events wie den Finals nicht möglich. Aber man hat zumindest die K.O.-Phase einen Tag weiter mit Regeneration dazwischen und das finde ich sehr, sehr gut.
Genau, vor allen Dingen, wenn es Spieler geben wird, aber da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, die wieder jeden einzelnen Snap gefühlt in diesen Spielen spielen werden. Genau, deswegen, da stimme ich euch vollkommen zu. Dann würde ich sagen, steigen wir so ein bisschen in die Gruppen ein. Es ist Standard, wir spielen mit 8 Teams, 2 Vierergruppen. Die ersten beiden spielen über Kreuz, Halbfinale und Finale. Ich weiß nicht, ob Spiel um Platz 5 und Platz 7 ausgespielt wird. Das kann ich aber schnell herausfinden. Auf jeden Fall wird
Ist
das Spiel um
zumindest
Platz.
nicht im Zeitplan aufgeführt.
Ja.
Also deswegen gehe ich tatsächlich aktuell nicht davon aus.
Genau,
Wenn wir
ja.
aber den Zeitplan anschauen, wir haben, ihr habt es ja schon gesagt, zwei Felder. Es wird immer gruppenintern gespielt. Das heißt, wir haben im ersten Slot, der schon um 9:30 Uhr beginnt diesmal, also ein bisschen was für Frühaufsteher, die Gruppe mit den
B.
Münich-Spatzen.
Das ist
Wie bitte?
so eine Kurve B fängt an. Das
Gruppe
finde
B,
ich
genau, ja.
Quatsch, aber ja.
Gruppe B fängt an mit den Münich-Spatzen gegen die Erlangen Sharks und den Düsseldorf Firecats gegen die Mainz Legendaries. Finde ich auch cool so. Letztes Jahr hatten wir mit den drei Feldern ja auch das Szenario, dass zwei Teams nicht gespielt haben, alle anderen dann schon. Diesmal gibt es ein bisschen Chancengleichheit, dass eben nicht ein Team irgendwie noch die Chance hat, live zu scouten. Finde ich tatsächlich besser so. So hat man dann wirklich alles auf einer Ebene.
Alle haben auch
Und
gleich viel Pause zwischen den Spielen, was
genau,
auch sehr gut
es
ist.
ist deutlich ausgeglichener in dem Sinne. Ich finde die Gruppen, bevor wir gleich auf die Spiele eingehen, die Gruppen auch wirklich sehr spannend, weil wir hatten die letzten Final Eights eigentlich immer eine sogenannte Todesgruppe, wo wir irgendwie zwei, drei oder sogar vier Teams hatten, die sich, ja, die wahrscheinlich enttäuscht sind, wenn sie nicht ins Halbfinale kommen, und eine Gruppe, wo man eigentlich nur zwei Teams hatte. Das gibt es dieses Jahr nicht mehr. Wenn ich mich sozusagen festlegen würde, würde ich sagen, dass Gruppe A vielleicht ein bisschen mehr Todesgruppe ist als Gruppe B, aber das ist alles auf einem so engen Niveau und so nah beieinander, dass ich dieses Wort eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen möchte.
Ich würde dir insofern zustimmen, gar nicht mal unbedingt, also ich würde dir zu großen Teilen zustimmen, an einer Stelle widersprechen. Auf dem Papier würde ich das genauso auch sehen. Du hast Gruppe A, die definitiv größeren Namen hat. Du hast natürlich den Rekordmeister Waldorf, die natürlich auch mit Titelverteidigung als Ambition hinfahren. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Dann hast du die Lichtenberg Lions, die eine sensationelle Saison gespielt haben, die letztes Jahr das beste Team oder mit das beste Team der Regular Season waren. Für die zählt eigentlich auch nur das Finale. Du hast Kelkheim mit dem großen Namen, der großen Historie, die immer so ein bisschen versuchen, daran anzuknüpfen. Und Augsburg, die letzten Jahre Stammgast im Halbfinale waren. Das heißt, du hast etablierte, verdiente Teams, die allein aufgrund ihres Namens einen größeren Druck haben. Das heißt, ja, das klingt nach der Todesgruppe und das ist der eine Punkt, wo ich dir widersprechen würde, wobei du es nicht so gesagt hast, deswegen widersprechen, vielleicht ein bisschen zu krass gesagt. Die andere Gruppe ist auf dem Papier, du hast zwei Aufsteiger Und dann hast du München und Mainz. Das ist auf dem Papier so, ja gut, okay, dann die Aufsteiger zahlen ein bisschen Lehrgeld, Erfahrungen und Mainz und München setzen sich durch. Das kann passieren, aber wie die gespielt haben, die Düsseldorfer und die Erlangener, ist es eben nicht so. Und vielleicht ist es dann sogar am Ende die schwerere Gruppe. Das wäre so der eine Einschränkung, aber ansonsten, ja, werden sie wahrscheinlich am Ende beide spannend.
Ich könnte mir vor allem vorstellen, dass Gruppe B umkämpfter sein wird. Aber da schauen wir drauf, glaube ich, wenn wir in unsere Predictions reingehen. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie wollen wir es machen? Wollen wir durch die einzelnen Spiele durchgehen? Ich glaube, können wir sogar fast machen. Schauen, wen sehen wir in welchem Spiel vorne? Und dann natürlich schauen, was bedeutet das unserer Meinung nach für die Ausgänge der Gruppe? Wer kommt ins Halbfinale?
Ja, ich würde auch ganz ehrlich,
ja.
Es würde mich nicht wundern, wenn in einer von diesen, letztes Jahr hatten wir die Situation, dass, glaube ich, in beiden Gruppen sogar ein Three-Way-Tie am Ende
in beiden Gruppen,
das ja, entschieden absolut. Hat. Es würde mich nicht wundern, wenn das in diesem Jahr bei einer von den beiden Gruppen auch wieder so passiert.
Das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, dass das eine Option ist. Das ja. würde uns, glaube ich, alle nicht wundern. Was ich vorschlagen würde, ist, wenn wir quasi so ein bisschen uns am Spielplan entlanghangeln, haben wir ja quasi erst Gruppe B, dann drehen wir es halt um, ist ja jetzt auch wurscht, dann fügen wir uns quasi einfach den Leuten oder den Personen, die das da geschrieben haben, können dann quasi über die Spiele sprechen, über die Teams eben nochmal sprechen, wenn es dann an diesem Punkt kommt. Und vielleicht, ich habe mal geschaut, leider gibt es so keine, es gibt wenig Teams, die ihren Roster verkünden. Ich weiß, die Spatzen haben das ja gemacht, aber bei anderen finde ich es zumindest noch nicht. Kann natürlich im Laufe der Woche noch kommen. Dann können wir jetzt nur leider aktuell noch nicht drauf zugreifen, dass man aber einfach so ein bisschen über die Teams spricht. Das heißt, die erste Runde an Spielbesprechungen wird ein bisschen länger dauern und hinten raus geht es dann nur noch um die Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob das für euch vorstellbar wäre, aber es ist vielleicht so das am strukturiertesten.
Ja, so absolut. Machen wir das, glaube ich. Und wenn wir dann einsteigen, wir haben in der Gruppe B, da spielt dann der Seed 2 aus der Regular Season gegen den Seed 7, dürfte das dann sein?
Ja. Oder? Ja. Nein, ich glaube 6. Ich glaube, die Mainz
Legendary. Ach stimmt, es ist 2, 3, 5, 6 in Gruppe B.
Genau.
Genau. Ja,
also da haben wir... München ist 2 und Erlangen ist 7. Haben wir gesagt so?
Ach, so rum, okay.
Nee, 6, also oder?
Zumindest in der... Nee, in der Tabelle, die ich jetzt offen habe,
okay.
Der Linksvier-Seite ist es München 2, Erlangen 7.
Das ist, glaube ich, das stimmt aber, glaube ich, nicht ganz dann. Weil die Gruppe müsste ja theoretisch sein, 2, 3,
6, 7.
6, 7 müsste in der Gruppe sein. Und in der anderen genau, Gruppe sind 1, 4, 5, 8.
Ja, aber das stimmt ja, weil Mainz ist 6. 2, 3, 6, 7. Stimmt, nur Mainz und Erlangen ist
umgedreht. Okay. Also, so.
Genau. Stimmt, okay, also die Teams sind richtig, aber andersrum. Ist ja im Prinzip egal.
Genau,
aber
ist für mich ein Spiel, wo ich schon einen Favoriten nennen würde mit den Münich-Spatzen, wo Erlangen als Aufsteiger klar gezeigt hat, die Saison, dass sie da reinspielen. Unkonventionell, bisschen mehr Laufspiel. Sie haben Finn diese Saison super eingesetzt. Auch die anderen Receiver, gerade die Erlangen Offense, macht einen guten Job. Nur ich sehe halt bei den Erlangen Sharks in der Defense nicht das Potenzial, dass sie hier in der Münich-Spatzen Offense nachhaltig 2-3 Mal in dem Spiel stoppen. Das sehe ich einfach nicht, deswegen sehe ich in dem Spatzen ein bisschen vorne, weil die Spatzen-Defense, wie sie stark aufgestellt ist, wir haben es ja in der Roster-Verkündung gesehen, da ist sehr viel, was Rang und Namen hat im deutschen Flag-Football in der Defense mit dabei. Mo Apfel, Junior, Oliver Höcklin, Moritz Fedelmeier, Sebbe auf Blitz, Sebastian Lessmann. Deswegen sehe ich hier die Spatzen in dem Matchup vorne.
Definitiv. Ich finde hier auch, sie dürfen uns gerne Lügen strafen, aber tatsächlich die Erlangen Sharks haben beim Spieltag in München gezeigt, dass sie gegen die ganz großen Teams am Ende noch so den letzten Gang nicht haben, damit zu halten. Sie haben super gespielt, sie haben gegen Waldorf gut gespielt, sie haben auch gegen München gut ausgesehen. Sie haben, wir kommen noch dazu, die Mainz Legendaries an einem anderen Spieltag auch geschlagen, aber man hat da gesehen, dass schon noch ein kleiner Unterschied da ist und ich denke, diesen Trend könnte man auch in Hannover bei diesem ersten Tag sehen. Ich glaube nicht, dass es hier ein Blowout wird und die Münchner, die komplett aus dem Stadion schießen, aber ich denke schon, dass ich einfach, wie du sagst, über die Defense und die Erfahrung und die ganze Reite, die man da hat, das sich schon durchsetzen wird und wir so ein ähnliches Ergebnis bekommen, wie wir es eben in München hatten. Da waren es am Ende, glaube ich, 13 Punkte Abstand oder 23, okay, waren es 23. Ich würde vielleicht so auf 2 Touchdowns Unterschied gehen.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, ich würde hier sagen, dass wahrscheinlich weniger die Defense der Erlangen Sharks ist, die die Offense der Spatz nicht stoppen kann, sondern dass durch Scouting und einfach durch auch Erfahrung mit dem System tatsächlich die Erlangen Sharks Offense ein bisschen weniger explosiv und überraschend für die Teams sein wird, wie sie das in der Regular Season waren. Also gerade die verschiedenen Run- und Run-Pass-Option-Konzepte mit Johnny, mit Finn werden einfach besser gescoutet worden sein. Und es gibt einfach auch eine begrenzte Anzahl an, ja, Variationen, die du daraus machen kannst. Deswegen glaube ich, dass ihnen dieses Element ein bisschen fehlen wird und dadurch ihre Offense weniger explosiv sein wird, wie es in der Regular Season war. Deswegen stimme ich euch zu, sehe ich auch die Munich Spatzen hier vorne. Ich würde auch direkt zum nächsten Spiel gehen, im gleichen Slot, die Düsseldorf Firecats gegen die Mainz Legendaries. Hier sehr, sehr spannend, weil es sind einfach zwei Teams, die ich noch nicht gegeneinander habe spielen sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie das direkte Duell in der Regular Season ausgegangen ist.
Das haben die Mainz Legendaries gewonnen.
Okay.
31-20.
Okay, also war dann doch deutlich oder zumindest nicht mega knapp. Für mich ist das hier, ich lehne mich gleich aus dem Fenster, eins der wichtigsten Spiele in der Gruppenphase, Düsseldorf gegen Mainz. Ich glaube, dass die Mainzer das mit ihrer Erfahrung machen und einfach der Abgezocktheit, wie wir die letzten Jahre immer wieder gesehen haben, wo wir denken, wie können die Mainzer diese Spiele gewinnen, aber sie schaffen es einfach. Allerdings glaube ich, dass es deutlich knapper wird als Spatzen gegen Erlangen und für mich ist das schon direkt ein bisschen vorentscheidendes Spiel.
Ich würde das sogar so ergänzen. Es ist für mich persönlich, wie du sagst, ein super wichtiges Spiel. Es ist aber auch ein Spiel, was sehr viel Klarheit bringt, weil gerade für mich, war jetzt nicht auf so vielen Spieltagen, das wird vielleicht den Teams anders gehen, die jetzt da dann auf dem Feld stehen. Ich habe gar kein Gefühl, auf welchem Niveau sich die Firecats und die Legendaries bewegen. Ich weiß natürlich aus der Historie, was Mainz vor allem leisten kann. Und es gibt wenig Spieler, die jetzt dieses Jahr nicht da sind, die letzten Jahre da waren. Das heißt, das Level an Spielstärke, das sie erreichen können, ist sehr, sehr hoch. Und die können definitiv ums Halbfinale spielen. Aber genau das wird sich in diesem Spiel zeigen. Wenn Mainz das zusammenbringt, was sie leisten können, dann wird das wahrscheinlich eine Sache, wie eben in der Saison auch, dass die Mainzer das mit ein, zwei Touchdowns Abstand gewinnen und Richtung Halbfinale marschieren. Aber es kann auch sein, dass die Düsseldorfer entweder eine extrem starke Leistung bringen und zeigen, dass sie hier wirklich ums Halbfinale mitspielen können, oder die Mainzer eben nicht diese Leistungsstärke der letzten Jahre haben. Hier sind für mich so viele Fragezeichen in diesem Spiel, weil beide Teams von Halbfinaleinzug bis Enttäuschung des Tages alles sein können. Deswegen, ich freue mich extrem darauf, das zu sehen, weil es mir einfach viel Klarheit gibt, wo wir die im Laufe des Tages hinsetzen können.
Ja, ich freue mich auch auf das Matchup. Ich glaube auch, dass es, also ich habe es bei euch so ein bisschen rausgeholt, ich spreche es jetzt einfach vielleicht so ein wenig aus, auch wenn wir nicht ganz in der Prediction drin sind, dass es so ein bisschen in meinem Kopf könnte das so ein bisschen entweder das Three-Way-Tie-Game sein oder das so ein bisschen Game for Second in dieser Gruppe. Und ich habe es fast, also wir kommen später zu den Predictions. Ich glaube, dass da Düsseldorf Firecats in der Saison deutlich mehr noch ein bisschen entspannter gespielt haben. Sie haben, für mich haben die Düsseldorf Firecats recht früh in der Saison gezeigt, dass sie Final Eight mitspielen werden, fast schon. Sie haben auch recht früh für mich gezeigt, dass sie in den Top 4 dabei sein werden, weil sie eine solide Regular Season gespielt haben, sich kaum Losses gegen Teams geleistet haben, wo man keine Losses haben sollte, wenn man ins Final Eight will. Und ich glaube, die haben noch einen gewissen Upset. Die haben jetzt wahrscheinlich auch viel zusammen trainiert. Die wollen auch aus dem ganzen Franchise heraus da direkt saustark reinstarten. Ich sehe fast die Firecats ein bisschen vorne, aber ich komme mal später noch dazu.
Genau. Also wie gesagt, wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Kann man sich gerne entscheiden, welches Spiel man sich anguckt. Wobei ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, Düsseldorf gegen Mainz wäre schon hier der Call. Ist, glaube ich, ist es das Spiel, was auch übertragen wird bei Spontent?
Es
Nee,
wird
ne, ist
alles
anders.
übertragen. Beide
Alles
Felder
wird alles übertragen.
werden
Beide Felder.
auf
Okay, super.
Spontent, auf dem ganz normalen Spontent-Account kommt Feld 1 und auf Spontent One, das ist auch ein Twitch-Kanal, kommt das zweite Feld. Außerdem streamt aber, glaube ich, der AVD auch beide Felder auf seinem
Okay.
YouTube-Kanal wie letztes Jahr.
Wild, dann haben wir ziemlich viele Auswahlmöglichkeiten.
Man kann es überall schauen.
Genau. Auf jeden Fall würde ich dann wahrscheinlich in dem Falle zu Düsseldorf gegen Mainz tendieren. Und dann haben wir quasi die erste Spielrunde abgeschlossen und kommen dann eben zu Gruppe A, die hier als zweites spielen, haben hier, aber ich glaube, das ist auch das, was die Spielplanmacher sich auch absichtlich so überlegt haben, erstmal auch wieder den Top-Gesetzten gegen den Schlechtestgesetzten mit den Wild of Wanderers als Bester der Regular Season gegen die Augsburg Lions, die nach einem etwas holprigen Start in die Saison am Ende dann doch relativ souverän dann den Einzug als Achter gemacht haben, sich dann doch noch vom Rest absetzen konnten. Und als zweites Spiel eben die Lichtenberg Lions als drittbestes Team der Saison gegen das fünftbeste Team, oder? Ist das richtig? Weiß ich gar nicht. Jetzt ist ja wurscht, auf jeden Fall die Lichtenberg Lions gegen die KKM Lizards als zweites Spiel. Genau, 4 und 5, so ist es.
Ja, lass uns
Und
reinschauen in die Duelle. Waldorf gegen Augsburg. Augsburg in der Saison sehr verletzungsgeschwächt, haben einen Receiver, der, glaube ich, die ganze Saison nicht gespielt hat, Elias Koch, der letztes Jahr noch eine wichtige Anspielstation war in der Offense, haben sie nicht mehr dabei. Ansonsten sind, glaube ich, alle dabei. Was Pauls Fuß macht, wissen wir nicht ganz genau. Tendenz ist bei mir, er spielt nicht, aber ich weiß es nicht. Es kann auch sehr gut sein, dass er spielen wird. Ansonsten haben sie aber mit Tom Köse einen, der diese Position jetzt die ganze Saison gespielt hat und sie eben auch dann am Ende sehr souverän ins Finale gezeigt hat. Die Defense der Augsburg Lions hat dieses Jahr nicht so krass gespielt, wie sie es die letzten Jahre gespielt hat. Wäre jetzt meine Einschätzung gewesen. War immer ein kleines Steckenpferd von den Augsburg Lions. Liegt vielleicht daran, dass Chris nicht mehr so viel mitgespielt hat. Er hat ja einen Spieltag mitgespielt. Aber ja, hat für mich ein bisschen die Angst vor der Augsburg Lions Defense, hat, glaube ich, manche Teams nicht abgelegt, aber ein bisschen den Respekt runtergefahren.
ja, also wenn wir bei dem Spiel sind, ich finde, das hängt ein bisschen davon ab, was die Wanderers wollen, aber es kann für mich das deutlichste Spiel des Tages werden. Wenn die Wanderers hier früh zeigen wollen, wo sie stehen, glaube ich, werden die dieses Spiel sehr deutlich auch hoch gewinnen. Ich sehe da keine Chance, wie die Lions da mithalten sollen. Gerade wie du sagst, in der Defense fehlen ein paar Big Player, die halt mal ein Spiel mit einer Interception kippen können, beziehungsweise spannend halten können in diesem Matchup. Und auch offensiv, wenn Tom werfen muss, fehlt er als Receiver, der ist ja auch sehr flexibel einsetzbar. Der Eli ist jemand, der halt auch mal in einem Matchup gegen einen Top-Gegner wie Waldorf dann doch mal einen Ball rausfängt, den ein anderer nicht fängt. Ich denke, das wird ein ganz harter Auftakt für die Lions und die Wanderers werden das Ding ganz deutlich gewinnen.
Ja, also ich glaube, die Waldorf Offense, über die braucht man gar nicht viel reden. Die wird über sehr, sehr viele Defenses an diesem Tag drüber schlägen. Gegen Waldorf musst du hoffen, dass du in einem Drive mal dieses bisschen Spiegelkast, ein, zwei Hände an die Bälle bekommst und dann vielleicht noch mit einem Drop oder ich kann mich letztens erinnern, wir haben die Spatzen geschafft, Drives zu stoppen, dann irgendwie, dass Benny auf einmal den Ballen fallen lässt auf dem vierten Versuch und solche Sachen braucht, glaub ich, so ein bisschen Glück. Ansonsten ist die Waldorf Offense unfassbar fair zu schlagen. Ich würde aber auch ein bisschen über die Waldorf Defense sprechen, die sich meiner Meinung nach verbessert hat zu letzter Saison. Sie haben ein paar Spieler dazu, irgendwie ein paar Zugänge, Stuttgart, den einen Defensive Back auf Blitz, Lukas Fischer, der eine gute Saison spielt. Ansonsten das gleiche Grundgerüst, aber immer noch mit dem Ado, mit Tim Petri, mit Fabian Achenbach, den wir sehr wahrscheinlich auch bei den Finals wieder Both Ways spielen sehen werden.
Zumindest in engen Situationen. Bei dem Spiel würde ich jetzt ein Fragezeichen dran machen, ob das notwendig ist. Aber ich bin deiner Meinung, wenn es wichtig wird, wird er beide Wege spielen. Ja.
Genau, und deswegen ist das schon auch, glaube ich, nochmal ein Faktor, den man bei den Wanderers nochmal mit einbedenken muss. Josh, wieso so ist
Ja, ich sehe das auf jeden Fall gleich wie ihr. Was ich bin auch mal gespannt auf die Waldorfer Defense. Gerade, ihr habt über die Neuen gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie der neue Cornerback heißt. Auf jeden Fall, als ich ihn am Heimspieltag der Spatzen
Heißt
gesehen habe,
auf jeden Fall Antoine mit Vornamen.
Antoine,
Ich
ich
weiß den
fand,
Namen nicht.
was für mich ein bisschen rausgestochen hat, war, dass er sehr physisch gespielt hat. Und da bin ich mal gespannt, ob er das ein bisschen anpassen kann, weil wir wissen beim Final Eight jetzt, wir haben volle Crews an Offiziellen, die meistens ein bisschen eine tightere Linie fahren, als wir es von normalen Player-Refs sehen. Deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass auf seine Kappe ein paar Strafen gehen werden, die den Waldorfern wehtun können. Um da mal so ein bisschen ganz ins Detail zu gehen. Ich glaube nicht, dass gegen Augsburg ihnen das schadet, aber gegen in wirklich engeren Spielen kann das tatsächlich ein Faktor sein, so wie ich ihn jetzt spielen habe, sehen am Heimspieltag. Aber mal schauen, ob er sich da auch ein bisschen entwickelt hat.
Ich stimme dir noch zu, ja? Ganz kurz zu den Schiedsrichtern. Ich stimme dir zu, dass die Creme de la Creme des deutschen Schiedsrichterwesens wieder vor Ort ist. Wir haben dieses Jahr sogar, weil wir nur auf zwei Feldern spielen, haben wir sogar 5-Mann-Crews die ganze Zeit auf den Feldern. Also es wird immer noch einen Back-Judge, der tiefer ist als der Standard-Side-Judge geben. Der wird auch die Play-Clock zum Beispiel haben, sodass der Quarterback auch in lauten Situationen durch ein visuelles Signal quasi, der Back-Judge steht ja quasi gegenüber vom Quarterback, dann quasi sehen kann, wie weit die Play-Clock runtergelaufen ist. Das wird ganz spannend. Ob sie jetzt so eine krass heitere Linie fahren, ich habe mir das Briefing da nicht ganz genau durchgelesen. Ja, wird auf jeden Fall spannend sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Schiedsrichter nichts übersehen werden. Das glaube ich auf jeden Fall.
Zwei Sachen. Das eine würde ich dir zustimmen. Du hast halt eine ausgewählte Truppe an Schiedsrichtern, die, es muss keine stärkere oder strengere Linie gepfiffen werden. Du hast einfach Schiedsrichter, die mehr darauf schult sind, auch einzugreifen in ein Spiel. Also es ist so ein bisschen das, wenn du, wir haben mittlerweile ja durch die Lizenzen viele Schiedsrichter, die grundsätzlich ein Spiel leiten können, die ein Spiel führen können, aber Schiedsrichter mit weniger Erfahrung beziehungsweise mit nicht so vielen Einsätzen neigen, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, dazu, eher mal eine Flagge nicht zu werfen, um nicht in das Spiel einzugreifen und zu sagen, komm, lass mal lieber spielen, finde ich auch die richtige Linie. Also wenn du, nicht übertrieben gesehen, aber zu sagen, greif nicht zu sehr ein, es sei denn, du bist dir sehr sicher. Wir haben hier Schiedsrichter, die hoffentlich zumindest einen guten Job machen, dementsprechend sich das auch leisten können. Das ist das Erste. Und das Zweite war noch ein Satz zur Wanderers Defense, die ich finde, die eine Besonderheit hat. Das haben sie schon viele Jahre gemacht, finde, ist aber auch dieses Jahr nochmal statistisch sichtbar. Das ist eine Defense, die du kannst gegen die schon den Ball bewegen. Das haben die Lizards viele Jahre immer gezeigt, dass sie einen guten Weg finden, sie zu bewegen und gegen sie zu laufen. Aber mit einem Fabian Achenbach, mit einem Ado Gajic, der hier auf der Seite der Wanderers ja auch schon verkündet wurde als Interception-Leader, einem Tim Petri, der immer wieder bekannt ist, dass er gefühlt geschlagen ist und dann doch irgendwie wieder ranfliegt, die picken halt gerne Bälle. Ja. Und gegen eine Wanderers-Offense, die halt, wenn sie will, extrem gut scored, reichen halt ein, zwei Picks und du darfst halt nicht einen Ball schlecht werfen, weil dann haben die Wanderers den Pick und dann ist völlig egal, was sie die Plays vorher gemacht haben.
Stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde auch, die Waldorf Wanderers ist keine Four-and-Out-Defense, sondern die holt ihre Stops über die Picks. Gehe ich voll mit.
Genau. Ja, also das finde ich, ist einfach ihre große Stärke und was auch daher kommt, dass ein Ado Gajic, ein Fabi Achenbach alle als Receiver angefangen haben und dann irgendwann in die Defense gerutscht sind, beziehungsweise beide spielen. Ja, also auf jeden Fall ja, wird es hier schwer sein, es ist mal viel über die gesprochen. Das zweite Spiel an der Stelle, finde ich, ist aber auch hier wieder das Spannendere, natürlich auch nach Setzliste, weil es auch hier tendenziell ein bisschen schon das Spiel ist um den zweiten Platz. Du hast die Lichtenberg Lions, die auf dem Papier vielleicht das konstantere Team sind. Und auf der anderen Seite haben wir die Lizards, die zumindest auch early in der Saison von uns ja so ein bisschen als Dark Horse gesehen wurden, weil irgendwo, und da würde ich immer noch nicht von abgehen, ein Potenzial in den Spielern stecken kann, was ein Spiel am Ende kippen kann. Deswegen, ich würde sagen, die Lichtenberg Lions sind hier für mich Favorit. Sie haben in der Offense wie Defense Playmaker, sie sind mittlerweile ein etabliertes Team, sie haben genug Spieler, die in entscheidenden Situationen immer wieder sie rausziehen, Offense stark, Defense stark. Ja, also von daher, sie sind für mich Favorit in diesem Spiel. Die Lizards aber haben mit Philipp Klein einen Quarterback, der ja dieses Jahr auch komplett den Zyklus Natio mitgemacht hat, der sehr, sehr viel Erfahrung auch wieder gesammelt ist, auch gefühlt wieder mehr im Rhythmus ist. Das war die letzten Jahre nicht so. Der eben ein bisschen andere Spielweise haben kann, wie ein Benny Klever, der kurze Bälle, der ist sehr präzise und hat viele Receiver, die eben auch nach dem Catch noch viele Yards machen können. Ich meine, Theo ist da sicherlich der Prominenteste mit seinen Dips, die er zwar in München nicht gezeigt hat, aber der definitiv kann. Wenn sie sich darauf beruhen oder berufen und das aufs Feld bringen können, dann wird das eine Offense sein, die schwer zu stoppen ist. Und da kann jedes Spiel gewonnen werden. Kann.
Ich stimme dir zu, dass Lichtenberg das solidere Team ist, auch eine solidere Saison gespielt hat. Ich glaube aber ein bisschen, und das unterstützt ein bisschen deine These, dass das Upset ein bisschen höher ist. Also quasi, wenn Kelkheim einen richtig guten Tag erwischt, dann sind sie für mich sogar, glaube ich, ein bisschen stärker als Lichtenberg. Bei Kelkheim fehlt auch, glaube ich, einfach niemand außer Daniel Grom. Sonst sind da, glaube ich, alle da. Sie haben diese Double-Cube-Variante mit Julius immer noch drin in der Offense. Ja, finde ich auch direkt ein sehr spannendes Matchup. Lichtenberg,
Da können wir auch kurz sagen, in der Saison, ne, 40 zu 43 ging es aus. Für die Lichtenberg Lions, aber genau so ein Spiel erwarte ich.
Tatsächlich, ich gehe das mal ein bisschen dagegen. Ich sag, mich haben die KCAM Lizards ein bisschen enttäuscht in der Saison. Ich hatte sie ja auch im Finale gesetzt bei unseren Predictions. Und ich habe das krasse Upset, was sie haben, nicht gesehen in der Saison. Und ich muss auch sagen, die Double QB-Option mit Philipp und Julius gegen gute Gegner hat mich nicht überzeugt. Da war dann zu wenig Zug dahinter. Deswegen, ich gehe jetzt einfach ein bisschen gegen eure Meinung. Ich sage, die Lichtenberger gewinnen das tatsächlich relativ deutlich. Um hier mal ein bisschen eine Bold Prediction reinzustreuen. Dafür habe ich von den Kelkhammern einfach zu wenig, also zu wenig gesehen von dem, was ich ihnen vor der Saison zugesprochen hatte.
Ja, dieses Risiko besteht auf jeden Fall und ich glaube, dass da einfach auch aufgrund ja, der Spielermentalität sehr, sehr viel darauf ankommt, wie das Spiel losläuft. Also wenn die ersten Sachen funktionieren und mal so ein bisschen Feuer fängt, wie letztes Jahr gegen München, wo sie ja im ersten Spiel die Spatzen geschlagen haben, wo ich immer noch der Meinung bin, dass die Spatzen wahrscheinlich das stärkste Team an diesem Wochenende waren, dann geht das. Es kann aber, und das ist, glaube ich, das, was du auch ein bisschen gespürt hast oder gesehen hast, sehr, sehr schnell nach unten gehen. Also wenn da mal ein, zwei Drops dabei sind, wenn da mal ein bisschen der Rhythmus raus ist, die Defense ist, die kann ballen, die kann spielen, aber die kann auch mal komplett zusammenbrechen, die zieht nicht ein Team aus dem Loch wieder raus, dann kann es auch schnell passieren, dass, wie du sagst, die Lichtenberg Lions wegrennen und dann kommen die nicht zurück. Also da wird es sehr, sehr stark auch vielleicht auf die ersten 10 Minuten ankommen, auf die erste Halbzeit für das ganze Turnier. Also wie gesagt, das nur, also an der Stelle wieder ein super spannendes Spiel und auch hier sicherlich ein bisschen weniger als für mich zumindest als bei dem Spiel Düsseldorf gegen Mainz. Bisschen ein Formcheck. Ich,
Ja.
bei den Spatzen oder den Wanderers weiß ich, die spielen ums Halbfinale, Punkt. Wo es dann hingeht, muss man schauen. Aber das sollte eigentlich der Floor sein. Bei allen anderen Teams ist so ein bisschen das erste Spiel, das ist es Halbfinale, Finale oder ist es Kampf um eine gute Platzierung? Genau. Zweite Spielrunde haben
Genau, jetzt gehen wir ein
wir.
bisschen schneller durch, würde ich sagen, sonst.
Ja, wir haben über die Teams gesprochen. Nein, absolut. Wir haben über die Teams gesprochen. Wir können tippen. München gegen Mainz ist das letztjährige Halbfinale, war ein unfassbares Spiel, was die Mainzer mehr oder weniger, sie haben es nicht unverdient gewonnen, aber doch mit ein bisschen,
Es
ja,
waren halt
Glück ist
super viele
falsch.
Fourth Downs, die sie
Ist,
da verwandelt
genau.
haben. Ja.
Genau, sehe ich in diesem Spiel nicht. Ich sage, die Mainzer werden das Spiel verlieren. Auch hier wird es am Ende ein Two-Score-Game für die Münchner.
Ja, da bin ich auch erstmal ein bisschen optimistisch für München, für unser Team. Sie haben in der Saison gezeigt, dass sie Mainz gut gescoutet haben, dass sie gut gegen sie spielen können und die ja, Überraschung beziehungsweise diese niederschmetternde Spiel im Halbfinale letztes Jahr gegen Mainz, das wird ihnen nicht nochmal passieren. Deswegen gehe ich da mit dir.
Genau, das widersprichst du uns oder gehst du mit?
Nee, da widerspreche ich euch nicht. Ja, ich widerspreche euch nicht. Punkt.
Haben wir das andere Spiel sicherlich wieder auf dem Papier? Das ist ja, wobei nicht auf dem Papier nicht das Spannendere, aber für mich das schwerer zu tippende. Ich habe ja gesagt, mir fehlt der Formcheck, mir fehlt ein bisschen die Sichtweise, wo ist das Niveau der beiden Teams. Vom Gefühl her würde ich sagen, ist hier das Potenzial bei den Firecats ein bisschen höher. Ich glaube, da ist einfach ein bisschen mehr Struktur dahinter, ein bisschen mehr individuelle Klasse, auch in der Breite der Spieler. Die Erlangen Sharks können hier aber mehr überraschen als vielleicht im ersten Spiel. Ich denke, ich tippe jetzt einfach an der Stelle mal auf Düsseldorf. Ich glaube, die wollen das Ding hier durchziehen, haben vielleicht am Ende ein bisschen so diese kleine Nase vorne. Aber würde hier eher eine Überraschung den Erlangen Sharks zutrauen.
Ja,
Ich weiß gar
interessant.
nicht, wie das Spiel ausging, ganz kurz in der Saison. Ja, gut, das war relativ deutlich für die Düsseldorfer. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich der Fall sein wird. Die Düsseldorfer, die werden hier wahrscheinlich durchmarschieren über die Erlangen Sharks. Ich wünsche es mir tatsächlich für Erlangen. Ich kenne einfach viele von denen, habe da, ja, drücke ihnen natürlich auch die Daumen, aber ich glaube, das wird in ihrem ersten Final Eight wahrscheinlich eher nichts. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein Spiel gewinnen, entweder gegen Düsseldorf oder gegen Mainz, und dass dann so dieser Three-Way-Tie hinter den Munich Spatzen entstehen könnte. Diesmal nicht quasi bei den ersten drei Plätzen, so wie letztes Jahr, sondern vielleicht dann quasi bei diesen Plätzen, finde ich, könnte auch spannend werden. Und dann wären auf einmal auch die Niederlagen gegen die Spatzen, wäre dann in dem Fall egal, selbst wie hoch sie war. Also. Ja, ich gebe dir ein kleines Upset-Potenzial. Auch wenn ich sage, von der Kräfteverteilung vorher. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, kleiner Disclaimer jetzt hier, wir reden hier immer über Nuancen. Es ist am Ende ganz viel Spielform abhängig. Da kann immer viel mal passieren. Ein blöder Ball, vielleicht irgendwie was vom Momentum her. Ein Team spielt die Middle Eight sehr gut. Solche Sachen. Flag Football ist und bleibt ein Momentumsport und auch ein Sport, der sicherlich auch an diesem Final Eight dann ein bisschen auch über den Schultern gewonnen wird.
Das
Ja, absolut.
würde ich dir zustimmen, definitiv. Ich glaube in der nächsten Runde nicht. Wir haben jetzt 14:10 Uhr. Das ist also quasi dann das zweite Mal Gruppe A. Du hast die Wanderers gegen die Lizards. Eigentlich ewig junges Duell. Ich meine, da gibt es unfassbar viele super spannende Matchups, bei denen ich ja zum großen Teil auch mit auf dem Feld stehen durfte. Ich glaube, da könnten jetzt die Leute aus den beiden Vereinen einige Geschichten ja, nennen. Ich glaube, das Spiel wird wahrscheinlich nicht in die Annalen eingehen, dieser großen Rivalitäten. Ich sehe einfach die Upset-Chance bei den Lizards höher als bei den Lions, also Augsburg Lions in der ersten Runde. Ich glaube auch, dass die Lizards ein paar Punkte aufs Board bringen werden, aber das werden die Wanderers gewinnen und sich nicht nehmen lassen. Dafür ist auch einfach nicht, also die Wanderers haben ja immer mal so ein Spiel, wo sie sagen, ach komm, dann probieren wir mal ein bisschen was aus, wir wechseln ein bisschen durch, dann wirft mal der Backup oder keine Ahnung was. Das wird hier nicht so sein. Die werden die
Nee,
Lizards schlagen wollen. Das ist einfach die Rivalität, auch wenn sie vielleicht in den letzten Jahren nicht so brennend war, wie sie schon war. Nee, ich glaube, das wird ein relativ deutliches Ding auch.
Ja, spannend wird
absolut. Ich
es,
glaube.
glaube ich, eher beim Lions-Duell. Zwei Vereine, die ja auch so ein bisschen dadurch, dass sie beide Lions sind, ein wenig, ja, befreundet, kann man schon sagen, so kleine Fanfreundschaft oder so, kann man, glaube ich, schon sagen. Treffen hier aufeinander. Wird, glaube ich, ein spannendes Ding, auch wenn die Lichtenberg Lions der Favorit sind, so wie sie die Saison gespielt haben.
Ich glaube, für mich wird es hier darauf ankommen, kann Paul Prims werfen und Tom Köser hier seine Double QB Wide Receiver Rolle einnehmen. Dann sehe ich Chancen für die Augsburg Lions, weil sie dann diese Variabilität haben. Wenn nicht, dann sind die Lions zu eindimensional und die Lichtenberger dafür dann zu abgezockt. Das heißt, das wird für mich hier den Ausschlag geben.
Ja, würde ich euch zustimmen. Ist für mich aber auch ein Spiel, was auf Seiten der Lichtenberg Lions schon schieflaufen muss, dass es spannend wird. Ich denke, wenn die hier guter Form auflaufen, alle fit sind, sich keiner verletzt, dann werden die Lichtenberg Lions das Spiel auch über die Zeit bringen. Und auch hier dieses klassische irgendwas zwischen 9 und 16 Punkten Vorsprung. Also nie in Gefahr, rennen jetzt auch nicht krass weg. Dafür sind die Augsburg Lions dann doch zu gut. Aber bringen das durch und ja, holen sich da den nächsten Sieg. Und wir haben jetzt drüber gesprochen. Es ist enge Gruppen und es kann spannend werden. Jetzt haben wir bei unseren Predictions, glaube ich, doch eine relativ klare Ausgangslage. Wir haben zumindest in Gruppe A, da kommen wir gleich zu, jetzt das Spiel Münich-Spatzen, Düsseldorf-Firecats wäre hier bei mir auf der Liste das nächste. Insofern eine gewisse Brisanz, weil die Firecats in der Saison dieses Spiel gewonnen haben gegen die Münich-Spatzen. Etwas überraschend an dem Zeitpunkt. Ich glaube, das wird hier wiederum nicht der Fall sein, wobei ich vom Gefühl her sagen würde, das könnte für die Spatzen das größte Trap-Game werden.
Ja, vor allen Dingen
Die meinen, ja.
war es so, dass das an einem Spieltag stattgefunden hat in Strelitz war das, wo Natio Camp war. Das heißt, Düsseldorf hatte Luca Bultmann und Ben Fröhlich nicht. Die Spatzen hatten Junior und Moritz
Sebbe.
Apfel und selber nicht. Genau. Also waren doch beide Teams so ein wenig geschwächt und das Spiel ist dann, glaube ich, am Ende mit einem Punkt Unterschied oder so ausgegangen.
Ja, mit einer Two-Point hinten raus war
Ja,
ganz wildes Spiel.
genau, wildes
Ja.
Spiel. Ja, ich stimme dir zu, dass das Gegner ist, den die Spatzen auf dem Schirm haben müssen und auch haben.
Und das nochmal, warum das mein Gefühl ist, bevor du dann gerne was sagen darfst, Josh. Ich glaube, Erlangen ist, da sind die Spatzen zu stark. Mainz kennen sie zu gut. Ich glaube, dass da einfach so, die sind gut drauf vorbereitet auf Mainz. Düsseldorf, sie haben sie gescoutet, sie haben sie sich angeschaut, aber sie haben einmal gegen Düsseldorf gespielt und da haben noch wichtige Spieler gefehlt. Das ist ein anderes Gefühl, wenn du gegen Gegner spielst, wo du nicht so nur das Video kennst. Und deswegen sehe ich die Gefahr größer hier für die Spatzen zu verlieren. Am Ende glaube ich nicht, dass sie es tun werden. Ich gehe mit den Spatzen. Aber ich finde, es ist so ein kleines Trap-Game. Das ist so dieses, wo man sagen würde, leg dich auf ein Spiel fest, was verloren geht von den Spatzen, dann wäre es das.
Ja, also stimme ich euch tatsächlich zu. Ich glaube, dass die Düsseldorfer da echt die Chance haben. Und das könnte natürlich die Gruppe nochmal richtig aufmischen. Vor allem, weil ich auch denke, dass das zweite Spiel, was parallel läuft, nämlich die Mainzer gegen die Erlangener, auch das größte auch Upset-Potenzial hat, dass hier die Erlangener tatsächlich die Mainzer schlagen können. Und in dieser Gruppenkonstellation und generell kann es eben auch sein, dass ein Sieg reicht, um weiterzukommen, wenn es einen Dreiervergleich bei den Plätzen 2, 3, 4 gibt. Und das bedeutet auch, dass kein Team ohne Sieg raus ist zu diesem Zeitpunkt, sondern immer noch alle Chancen hat. Und es kann eventuell auch die Erlangen Sharks treffen, beziehungsweise gut für sie sein, so wie wir jetzt die Spiele predicted haben. Sollten nämlich die Spatzen gegen Düsseldorf gewinnen und die Erlanger gegen Mainz, dann haben wir diesen Dreiervergleich um den Platz 2 und dann kommt es auf die Punktedifferenz drauf an. Also das kann hier wirklich richtig spannend sein. Ich glaube nämlich auch, dass die Erlanger, ja, wie gesagt, gegen die Mainzer das größte Potenzial haben und vielleicht auch nochmal einfach mit ihrer Mentalität dann alles reinwerfen, wenn sie wissen, da geht noch was. Und Lasse, wir haben es letztes Jahr im Final Six der zweiten Liga an eigenem Leib erfahren. Da waren die Erlangener in einer sehr, sehr ähnlichen Situation. Sie mussten gegen uns sehr hoch gewinnen und haben das dann auch geschafft, haben alles reingeworfen. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte ja.
Voll. Und auch hier der Punkt, weil ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Kennen sich die Teams, kennen sich gegenseitig. Wenn man jetzt irgendwie auch die Mainz Legionaries Defense anschaut, die kennen auch einen Robert Doll oder einen Lukas Römer. Die Routen von denen, die kennen die einfach. Genauso wie die Spatzenrouten von einem Henning Pribel oder dem Leon Ritter kennen. Von dem Finn, gegen den haben sie erst einmal gespielt. Da kennen sie die Routen halt vielleicht nicht ganz so. Und auch wie Quarterbacks sich bewegen, was für Würfe Quarterbacks gerne nehmen und so. Aufgezeichnete Plays ist auch immer noch mal was anderes, wie wo wirft der Quarterback dann tatsächlich hin. Ist schon, glaube ich, ein bisschen was anderes, wenn man gegen Teams spielt, gegen die man nicht so oft gespielt hat. Kommen wir
Absolut.
zu den letzten Spielen in der Gruppe A.
Genau, und hier würde ich jetzt beim ersten Spiel schon so einen kleinen Disclaimer reinhauen, weil es für mich extrem darauf ankommt, wie die Ausgangslage ist. So wie wir getippt haben, oder wie ich zumindest von meinen Ergebnissen her getippt habe, wäre die Ausgangslage, dass Waldorf und Lichtenberg durch sind, beide, weil sie die Spiele gewonnen haben. In diesem Szenario will ich nicht ausschließen, dass die Lichtenberg Lions dieses Spiel gewinnen, weil die Waldorfer sagen, mir ist wurscht, gegen wen wir spielen, komm, wir machen ein bisschen was auch immer.
Glaubst du, dass die Lichtenberger die Waldorfer hier sagen, ja, dann nehme ich auch die Spatzen im Halbfinale schon?
Nein, das nicht, aber ich glaube, dass ein bisschen Feuer weg ist. Ich glaube
Okay,
schon,
spannend.
dass. Ja, ich halte das aber nicht für unwahrscheinlich, dass aus so einer Situation die Lichtenberg Lions eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Sollte es aus irgendeiner Weise noch nicht ganz klar sein, sind für mich auch hier die Wanderers klarer Favorit, weil einfach das Level obendrauf, ich meine, viele der Spieler, gerade aus der Offense, sind auch in der WM-Vorbereitung, die sind eingespielt, die sind fit, hoffentlich, und nicht belastet. Dann sind die Favorit. Aber es gibt dieses eine Szenario, wo ich sage, manchmal gibt es dieses, du rechnest und dann freuen sich die Münich-Spatzen, ja, wir sind Gruppenerster, wir spielen gegen Lichtenberg, bereiten sich darauf vor und dann in der letzten Runde, weil dann aus irgendeinem Grund Benny nicht Quarterback spielt, das glaube ich nicht, gewinnt dann die Lichtenberg Lions und dann spielst du gegen Waldorf im Halbfinale und hast irgendwie, hättest die Gruppe lieber verloren.
Das wäre schon fast Wettbewerbsverzerrung, muss man sagen.
Wie gesagt, ich glaube, ist Wild Call, aber das ist so das eine Szenario, wo ich sage, vielleicht.
Was auch spannend ist, das Spiel, sorry, ganz kurz, das ist um 17.40 Uhr das Spiel. Ich glaube, so spät hatten viele von diesen Teams noch nie ein Spiel, außer die Finals. Letztes Jahr beim Final Eight war sonst...
Oder Champions Bowl.
Oder Champions Bowl, stimmt. Da gibt es natürlich auch die Friday und Saturday Night Lights.
Genau, ich wollte noch sagen, ich glaube nicht, dass hier eines der Teams zurückzieht sozusagen oder sich zurücknimmt. Ich glaube trotzdem, dass es spannend sein kann und spannend sein wird. Vor allem, weil ich die Lichtenberg Lions als die besten Fighter ansehe, die dann dieses Level an Körperlichkeit und an Einsatz, das Waldorf auch bringt und auch teilweise eben auch kennt aus internationalen Turnieren, als einziges wirklich bringen kann. Ich sehe, dass die Kelkheimer und auch die Augsburger nicht machen, sondern die Lichtenberger sehe ich da sich richtig reinwerfen und auch wirklich sagen, hey, wir haben jetzt hier die Chance, diese Enttäuschung von letztem Jahr, wo sie ja im Dreiervergleich rausgeflogen sind und nicht ins Halbfinale gekommen sind, wir haben jetzt die Chance, hier sogar den Gruppensieg festzumachen, einen vermeintlich schwächeren Gegner im Halbfinale zu bekommen und dann tatsächlich ins Finale einzuziehen, was der größte Erfolg der Vereinsgeschichte hier wäre, mit Abstand. Und ich glaube, deswegen werden die wirklich alles reinwerfen und auch ohne Rücksicht auf Verluste. Deswegen glaube ich, wird es ein sehr physisches Spiel und tatsächlich ein Spiel auf Messerschneide, vor allem so spät am Tag.
Das ist spannend, weil ihr beide habt, also wir kommen gleich zu unseren Predictions nochmal, bei mir sind die Lichtenberg Lions hier nicht durch, also in meinem Tipp-Game, deswegen, mal sehen, wird spannend. Kommen wir noch zum letzten Spiel des Tages, oder was parallel zum anderen Spiel ist, die KKM Blizzards gegen die Augsburg Lions. Hier sehe ich die KKM Blizzards vorne, mach ich recht kurz.
Würde ich dir zustimmen, wobei es eben dieses mentale Szenario gibt, wenn die Lizards zwei Spiele blöd verloren haben, dann
haben sie bei mir Szenario nicht.
Okay, dann würde ich nur sagen, sehe ich durchaus eine Chance, wie sie auch dieses dritte Spiel verlieren, weil dann einfach die Köpfe unten hängen, die Erwartungen schon wieder nicht erfüllt wurden und dann die Lions sich diesen Sieg holen. Wenn es wirklich noch um was geht, wenn vielleicht auch einfach der Spieltag oder der Turniertag gut lief, dann sind die Lizards hier besser, einfach auch aufgrund der Einschränkungen, die wir zu den Lions, also Augsburg Lions schon gesagt haben, dann sehe ich sie auch hier als Favorit und glaube, dass sie gewinnen. Ja,
ja, das muss man auch sagen, die Lizards laufen jetzt seit, was, ich glaube, 5 Jahren dem Halbfinale hinterher. Ich hoffe, ich wünsche es mir für sie, aber ich glaube, es wird auch dieses Jahr nichts.
Spannend. Gut, bevor wir jetzt in unsere Gruppenpredictions gehen und dann eben auch unsere Halbfinals und dann auch die Finals-Prediction, würde ich nochmal ganz kurz sagen, dass wir es am Anfang kurz gesagt haben, auch bei mir ist es fast so, dass die beiden Spiele auf Feld 2 im ersten Slot, in den ersten beiden Slots fast die wichtigsten werden, was die Gruppenplatzierungen am Ende so ein bisschen angeht. Also das Spiel Düsseldorf gegen Mainz und Lichtenberg gegen Kelkheim sind für mich so ein bisschen die Spiele, die sind ein bisschen entscheidend. Ich hoffe, dass da nicht die Gruppenphase langweilig wird. Wird sie nicht, keine Sorge. Aber sind für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtige Spiele.
Ist bestimmt auch genau das, weil es einfach die Weichen stellt, wie eng es hinten raus wird.
Genau. Ja. Gut, dann so. Gehen wir in die Gruppen-Predictions für dich rein. Wir, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Gruppe B jetzt an, weil wir damit auch geschafft haben. Einfach die Plätze 1 bis 4 gerne mal durchtippen. Wie geht es am Ende bei euch in der Gruppe aus?
Naja, also wer jetzt aufmerksam zugehört hat und sich alles aufgeschrieben hat, ich hoffe, ich widerspreche mir nicht. Also die Munich-Spatzen gewinnen bei mir alle 3 Spiele, kommen als Gruppenerster durch. Die Erlangen-Sharks stehen mit wahrscheinlich 3 Niederlagen auf dem 4. Platz, auch wenn ich glaube, dass sie sich gut verkaufen werden und ein Team für die Zukunft sind. Da ändert sich überhaupt gar nichts dran. Am Ende wird es zwischen Düsseldorf und Mainz und ich sehe in dem Szenario Düsseldorf auf 2 und Mainz auf 3.
Ui, da widersprichst du dir aber, glaube ich. Ich weiß nicht, okay.
Und ich habe zu dem ersten Spiel nichts gesagt. Also ich habe, glaube ich, ein Ergebnis gesagt. So von wegen Mainz müsste, aber es kann gut sein, dass die Firecats das machen. Und in meinem Tipp wäre eben wahrscheinlich dann vielleicht die Firecats tatsächlich vorne.
Okay, mein Tipp ist Spatzen auf 1, alle Spiele. Dahinter Dreiervergleich, wo sich Düsseldorf dann durch besseres Punktedifferenz im Dreiervergleich dann durchschiebt, dann Mainz und Erlangen jeweils mit einem Sieg, aber dahinter. Also ich bin auch bei Spatzen 1 und Düsseldorf auf 2. Aber mit einem Dreiervergleich hinten.
Interessant. Ich habe es tatsächlich recht klassisch in dieser Gruppe und ich sage Spatzen auf 1, Mainz auf 2, Düsseldorf auf 3, Erlangen auf 4. Gehe hier mit der Erfahrung und weniger mit ja, dem Potenzial. Ich glaube, es ist noch ein Jahr zu früh für Düsseldorf und auch für Erlangen fürs Halbfinale. Vor allem glaube ich einfach, wie die Vergangenheit die letzten Jahre gezeigt haben, die Mainzer wursteln sich durch. Irgendwie schaffen sie es und wursteln sich hier durch zu mindestens einem zweiten Platz in der Gruppe. Deswegen sage ich München und Mainz hier dann im Halbfinale.
Genau, bei Gruppe A, also unserer jetzt über zweiten besprochenen Gruppe, sind wir uns, glaube ich, einig. Ihr dürft mir widersprechen, nee. Aber die Wanderers als Titelverteidiger
Ach so, ja.
werden auf Platz 1 stehen, werden vermutlich auch alle drei Spiele gewinnen und als Gruppensieger ins Halbfinale gehen. Sind sicherlich auch der große Favorit auf den Titel, auch dieses Jahr wieder. Dahinter ist es für mich in dieser Gruppe auch wieder schwierig zu tippen. Ich habe am Anfang der Saison ja die Lizards auch Richtung Halbfinale, Finale getippt. Jetzt in den Besprechungen der Spiele war ich eher bei den Lichtenberg Lions. Das heißt, wenn ich jetzt tippen müsste, wäre es hier schwierig. Die Augsburg Lions wären für mich auf 4. Das würde ich jetzt mal so festsetzen. Ich würde sagen, mein Kopf sagt, Lichtenberg kommt weiter. Mein Bauch sagt, die Lizards kommen weiter. Ich mache es mir jetzt einfach, weißt du, ich habe beide.
Du sagst einfach beide. Ich habe in meinem Prediction, die ich gemacht habe, Waldhof 1, Kelkheim auf der 2, Lichtenberg auf 3.
Ich sage hier auch wieder ein bisschen langweilig, Waldhof auf der 1, Kelkheim, Lichtenberg auf der 2, dahinter Kelkheim und Augsburg. Ich glaube, für mich werden, das tut mir jetzt leid für die Augsburger, ich sage, die Augsburger werden die Enttäuschung des Turniers. Dadurch, dass sie jetzt, ich glaube, 3 Jahre oder 4 Jahre sogar in Folge im Halbfinale waren, können aber, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz mit der Spitze mithalten, vor allem in dieser Gruppe. Damit eben Augsburg auf 4, Kelkheim auch ein bisschen enttäuschend auf 3. Die Lichtenberger fighten sich hier durch und machen das Halbfinale wieder klar.
Ja, gut. Das heißt, dann haben wir unsere Gruppenphase für Donnerstag durch. Ich weiß nicht, die Halbfinals zu tippen wäre, glaube ich, schwierig. Ich würde es jetzt, also für mich, weil ich mich ja jetzt nicht mal festgelegt habe, ich würde jetzt sagen, wir tippen Top 3 unabhängig von unseren Predictions, sondern so ein bisschen aus dem Bauch raus. Was glaubt ihr, wie es am Ende ausgeht? Ich kann es da insofern einfach machen, weil für mich die Ausgangslage relativ klar ist, dass eigentlich an dem Finale München gegen Waldhof nichts vorbeigeht. Ich denke, das wird hätte letztes Jahr schon passieren sollen, dieses Jahr wird es so sein. Die zwei Teams spielen gegeneinander. Ja, ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass die Münich-Spatzen das machen. Ich habe am Anfang der Saison die Spatzen ja auch als deutschen Meister gesehen, muss aber sagen, die Wanderers haben schon verdammt stark gespielt dieses Jahr. Selbst ohne Benny haben sie richtig gut ausgesehen. Vielleicht ist es noch ein Jahr zu früh, sie dann doch wieder vom Thron zu stoßen. Ich glaube, die Wanderers werden das Ding machen. Wird ein spannendes Spiel, gerade weil die Defense der Spatzen auch so stark ist, sie gut vorbereitet sind. Ich glaube, dass hier vielleicht nochmal es aber dann am Ende knapp nicht reichen wird. Die Spatzen auf 2. Dahinter Dritter, wahnsinnig schwierig. Ich sag, ihr dürft es sagen. Ich habe keine Ahnung.
Okay. Ich stimme dir zu, dass es ein verdientes Finale wäre, deswegen tippe ich es auch so, wenn die Spatzen gegen Waldorf hier um die deutsche Meisterschaft spielen. Ich finde auch, dass die Waldorfer mit Malik in der Offense und in der Defense mit ihren Neuzugängen dort nochmal mindestens gleich geblieben sind, wenn nicht sogar ein bisschen besser geworden sind und deswegen die das Team to beat sein werden. Die Spatzen haben da einen Shot drauf, auf jeden Fall. Wir haben es letztes Jahr gezeigt, wie gut die Spatzen gegen Waldorf spielen können, wie gut sie sich vorbereitet haben auf die Waldorfer. Das wird dieses Jahr ähnlich sein. Ja, Waldorf wusste in dem Szenario schon, dass sie durch sind, wenn sie mit so und so vielen Punkten verlieren. Deswegen vom Mindset war das nochmal ein bisschen was anders wie in einem Finale. Trotzdem ist da was möglich. Ich habe Waldorf auf der 1, Spatzen auf der 2 und Kelkheim auf der 3 bei mir. Die gewinnen bei mir das Spiel um Platz 3 gegen die Firecats.
Ja, spannend. Ich sage tatsächlich, die Spatzen machen es wieder. Wie vor 2 Jahren auch in einem hochkarätigen Finale, wo ja ein bisschen auch das Glück, ein bisschen auch der Fight entscheidend sein wird. Ich wünsche es mir natürlich für die Spatzen. Ich hoffe auch, dass meine Prediction dann eintrifft. Ich sage, das wird wieder ein Finale Waldorf-Spatzen und im Spiel um Platz 3 holen sich die Lichtenberg Lions dann gegen die Mainzer den dritten Platz.
Sehr gut. Dann haben wir unsere Prediction durchgemacht. Ich gebe jetzt beiden euch nochmal das Wort. Ich freue mich unfassbar drauf. Wir haben dieses Jahr auch wieder eine Leistungsdichte. Wir haben es am Anfang gesagt. Alle Teams haben irgendwo das Ziel, Halbfinale, beziehungsweise sogar Finale. Ich würde sogar bei mindestens 4 Teams sagen, dass sie das Ziel Finale sogar haben. Es wird ein super spannendes Ding. Es wird ein Riesen-Event. Ich weiß, dass viele da sein werden. Aber selbst wenn man nicht da ist, wird es ein richtig cooles Event, weil man zum einen jetzt mit den neuen Chattern vielleicht sogar ein bisschen mehr interagieren kann, die Kommentatoren auch deutlich mehr auf den Chat vielleicht so wenig geschult sein werden, da ein bisschen eine Interaktion entsteht, sodass auch Leute von zu Hause quasi deutlich mehr irgendwie mit engagen können. Und deswegen bin ich mir recht sicher, dass das ein richtig cooles Flag Football Festival wird und auch in der ARD und im ZDF im Livestream, wo dann die Finalspiele wieder laufen werden, wieder die beste Werbung für den Flag-Football-Sport in Deutschland sein wird.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die ganze Settings, Aufbauten drumherum sehr, sehr stimmungsvoll sein wird für die Spieler, für die Zuschauer, für alle, die da sind, aber auch die sich von weiter weg anschauen. Ist auch einfach wichtig, dass dieser Weg weitergegangen wird. Die Sportart wächst, die Sportart muss wachsen, die braucht eine größere Bühne und ja, ist einfach, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Event für alle, die da sind.
Ja, ich glaube auch, das wird mega. Vor allem, wir haben jetzt heute natürlich nur über das Final Eight geredet, aber gepaart mit dem Final Four wieder zusammen und eben noch mal zu sagen, das Final Four wird so spannend und so auf Messerschneide dieses Jahr, dass ja, beide Turniere zusammen einfach ein krasses Feuerwerk werden. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, dass das Wetter hält. Ich hoffe, dass wir da eine gute Ausgangslage haben werden. Und ich hoffe auch, dass die Stimmung, die wir letztes Jahr vor allem beim Finale hatten, in dem Stadion dann in Dresden, dass das in Hannover auch wieder auf die Beine gestellt werden kann, dass wir viele Zuschauer haben und es einfach nochmal einen weiteren Schritt in Richtung der Professionalisierung des Flag Footballs sein kann und werden wird.
Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Final 8 und Final Vorschauen von live vor Ort oder von zu Hause. Wir hören uns demnach dann wahrscheinlich am Montag dann wieder mit unserer Nachbesprechung vom Final 8 und vom Final 4. Macht's gut und habt ganz viel Spaß bei den deutschen Meisterschaften im Flag Football in Hannover.